ARD Sounds.
Sei es mit den verschiedenen Diagnosen, die sie ja mittlerweile auch schon alle mitbringen. Autismus-Spektrum-Störungen, auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung. Also das ist schon heftig, was erstmal so die Grundsituation ist. Und dann nehme ich definitiv wahr, dass Gewalt zunimmt, körperliche Gewalt vor allen Dingen, dass die Verrohung der Kommunikation da ist.
Das sagt Schulsozialarbeiter René Heinzelmann. Wenn ein Kind Angst vor der Schule hat, dann ist er da. Wenn ein Jugendlicher suchtkranke Eltern hat oder selbst gewalttätig wird, dann ist er da. Oder wenn ein Kind gemobbt wird, auch dann ist er da. Wie die anderen Schulsozialarbeiter in MV. Sie löschen viele Brände zeitgleich. Und wenn es sie nicht gäbe, würden viele Kinder in den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern auf der Strecke bleiben. Die Schulsozialarbeiter sind oft an der Belastungsgrenze, weil es zu viele Kinder und Jugendliche gibt, die Hilfe brauchen. Und in einem Viertel der Schulen gibt es gar keine Schulsozialarbeiter, die oft erste Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler sind. Schulsozialarbeit fehlt, zu wenig Hilfe für viele Kinder. Das ist heute Thema bei MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen und wir sind zu hören überall da, wo es Podcasts gibt und bei ARD Sounds. Meine Gesprächspartnerin heute, das ist Alina Boje aus dem Ostseestudio in Rostock. Hallo Alina.
Hallo Annette.
Alina, ich weiß, das Thema beschäftigt dich schon seit Monaten, kann man sagen, ne? Ja. Weil du Ende vergangenen Jahres über eine Studie gestolpert bist. Sag mal bitte, was stand denn da drin?
Da stand, dass viele Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter in Deutschland am Limit sind. Das war ein Artikel von Korrektiv, den habe ich gelesen. Korrektiv ist ein gemeinnütziges Medium und die beziehen sich da auf eine Erhebung von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken. Und aus der geht hervor, dass fast die Hälfte der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter in Deutschland überlegen, ihren Job aufzugeben. Und als Gründe nennen sie da vor allem die emotionale Belastung, dass sie sich alleingelassen fühlen mit ihren Aufgaben und dass sie zu wenig Wertschätzung erhalten.
Wir schauen mal ein bisschen darauf, was wir heute machen. Du hast ja praktisch mit allen gesprochen, die was dazu sagen können zu dem Thema. Wir hören heute die Perspektive der Schulsozialarbeiter selbst natürlich. Wir haben ja auch gerade schon einen Eindruck bekommen in dem Ton am Anfang. Wir fragen uns, was sie machen genau, warum ihr Job so wichtig ist, ob er denn überhaupt so wichtig ist. Ne? Vielleicht ging es ja auch ohne, ob die Kinder davon profitieren. Und wir hören natürlich auch, was Eltern und die Politik dazu sagen. Wir fangen erstmal mit den Basics an. Was gehört denn alles zu den Aufgaben von Schulsozialarbeit?
Da gibt's einiges. Also, sie vermitteln ganz klassisch bei Streitigkeiten bei den Kindern und Jugendlichen untereinander, aber auch bei Konflikten mit Lehrkräften zum Beispiel. Sie vermitteln bei Problemen wie Mobbing und Ausgrenzung. Auch wenn es Konflikte in der Familie gibt, dann beraten sie und ziehen auch manchmal die Eltern dann zum Beispiel dazu. Und sie versuchen auch zum Beispiel Strategien mit den Kindern zu entwickeln, wenn die zum Beispiel unter großem Leistungsdruck leiden. Und neben diesen Einzelfällen sozusagen organisieren sie oft auch Projekte. Da geht es dann um soziale Kompetenzen, um Konfliktlösung, um den Umgang mit Medien oder auch um Drogenprävention zum Beispiel.
Und dafür haben die ja dann im Zweifel gar nicht so viel Zeit, ne? Weil sie nur am Feuer löschen sind. Also alles super wichtig, damit junge Menschen gut zurechtkommen während der Schulzeit und auch vorbereitet sind auf das, was danach kommt. Ne?
Und deshalb fand ich das auch so krass zu lesen, dass so viele, die diesen Job machen, den möglicherweise aufgeben wollen. Aha. Und ich habe mich dann gefragt, wie sieht das hier in Mecklenburg-Vorpommern aus? Also welche Herausforderungen haben die Fachkräfte in ihrem Alltag und was bedeutet das für Schülerinnen und Schüler, wenn es diese Vertrauenspersonen an der Schule nicht gibt?
Jetzt waren das ja die Zahlen für Deutschland. Du hast ja natürlich auch auf MV geschaut und dich da mit vielen Sozialarbeitern, Schulsozialarbeitern, muss ich sagen, unterhalten. Was haben sie dir denn erzählt? Wie geht's denen denn?
Ja, recht unterschiedlich. Also die, mit denen ich gesprochen habe, machen ihren Job schon mal alle grundsätzlich gern. Und laut Untersuchungen der HTW Saar denken hier in MV auch tatsächlich etwas weniger als der Bundesdurchschnitt über einen Stellenwechsel nach. Knapp 37% sind das hier. Aber Nachholbedarf gibt es hier auch eindeutig. Also viele haben mir gesagt, sie wünschen sich mehr Entlastung. Weil sie sind oft allein für teilweise 600 Kinder, 600 Jugendliche Krass. Gleichzeitig zuständig. Mhm. Ja. Und das können sie oft gar nicht schaffen, sagen sie, also wirklich allen mit ihren Bedarfen gerecht werden. Und was in meiner Recherche auch klar wurde, viele Schulsozialarbeitende machen sich Sorgen um die Zukunft. Und zwar, ob sie ihren Job weiterhin so machen können, ob er weiter finanziert wird. Und sie sorgen sich zum Teil auch um ihre Schülerinnen und Schüler, von denen haben nämlich einige mit großen Herausforderungen zu kämpfen.
Auf die Problematik bei der Finanzierung, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Mhm. Wir haben ja schon ganz am Anfang gehört, dass Kinder und Jugendliche immer öfter auch mit mentalen und psychischen Problemen zu tun haben. Ich kann mir vorstellen, dass das die Arbeit auch nochmal erschwert, weil das nochmal eine neue oder eine andere Komponente ist, ne, die dazukommt.
Genau, und das macht sie aber auch extrem wichtig. Also ja, ja. Das ist wirklich eine aktuelle Entwicklung, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die in Gesprächen, die ich geführt habe, häufig genannt wurde. Und genau, die haben auch gesagt, da spielen wir als Schulsozialarbeiten eben eine wichtige Rolle, weil die sind da als Anlaufstelle für die jungen Menschen. Sie sind hoffentlich jemand, dem die jungen Menschen sich anvertrauen können. Und vor allem auch, weil diese Person sie eben nicht gleichzeitig auch im Unterricht bewertet. Also das ist jemand, der sie unabhängig von ihrer Leistung betrachten kann. Mhm. Und es gibt noch ein anderes aktuelles Thema an Schulen, das ist das Thema Gewalt. Das spielt auch zunehmend eine Rolle. Und wer gewalttätig wird, das hat sich in den vergangenen Jahren auch verändert. Darauf gehe ich später auch gerne nochmal ein. Und auch da kann Schulsozialarbeit wichtige Arbeit leisten.
Wir haben gerade schon gehört, ganz am Anfang, in einem Viertel der Schulen gibt es gar keine Schulsozialarbeit. Vielleicht hast du noch ein paar Zahlen für uns, die das ein bisschen einordnen können.
Genau, also du hast es schon so rum gesagt, genau, an ein Viertel der Schulen gibt es keine. Andersherum gesagt, klingt es aber auch gut, an rund drei Viertel aller Schulen in MV gibt es Schulsozialarbeit. Mhm. Die Zahlen hat Korrektiv ermittelt. Das ist auch eine ganz gute Versorgungslage im bundesweiten Vergleich. Das heißt aber auch, an 120 öffentlichen Schulen in MV fehlt Schulsozialarbeit. Und das sind dann insgesamt über 21.000 Schülerinnen und Schüler. Und besonders oft fehlt die Schulsozialarbeit an Grundschulen, aber auch an Berufsschulen.
Also am Anfang der Schullaufbahn, ne, und sozusagen am Ende. Genau. Und das sind ja beides wahnsinnig wichtige Phasen. Heißt ja aber dann auch, also vollkommen unterschiedliche Bedürfnisse, ne, und Probleme, die Kinder und Jugendlichen dann haben.
Auf jeden Fall. Also an der Grundschule geht es vor allem darum, bei Streit zu vermitteln, bei Konflikten einfach da zu sein, wenn die Kinder was bedrückt und je nach Bedarf dann auch zu vermitteln, zum Beispiel an Kinderpsychologen. Und da muss man auch wirklich flexibel sein in dem, was der Tag so bringt. Das hat mir René Heinzelmann erzählt. Er arbeitet als Schulsozialarbeiter an der Grundschule West am See in Neubrandenburg. Und neulich war er in einer ersten Klasse für ein Mobbing-Präventionsprojekt und plötzlich wurde ihm ein Schüler reingebracht mit Schulangst.
Dann stand ein Viertklässler vor der Tür und war total vermummt, in sich gekehrt, und ein anderer Lehrer hat gesagt, er will gerade im Unterricht nicht sein, und hat sie gesucht, und dann habe ich den einfach mit reingenommen in die erste Klasse. Der hat dann da auch einfach nur gesessen erstmal. Ich habe mir in Zwischenphasen dann mal kurz mehr Zeit genommen. Und dann am Ende hat er sich dann auch entbummt und hat dann auch freudestrahlend dann, ich sag mal, sich regulieren können und ist dann einfach in seine Klasse zurückgegangen. Und ich musste dann zwei Sachen irgendwie parallel hinbekommen.
Ja, Schulangst, so wie er es da beschrieben hat, das ist übrigens auch ein großes Thema gerade in der Schule, sagt René Heinzelmann. Und nicht nur der, das habe ich in vielen Gesprächen gehört. Und damit diese Schulängste dann nicht dazu führen, dass Kinder gar nicht mehr zur Schule kommen, dafür ist es wichtig, dass sie eben vertrauensvolle Ansprechpersonen in der Schule haben. Ein Schulleiter hat mir sogar erzählt, dass die Schulsozialarbeiterin an seiner Schule jeden Morgen ein Kind von zu Hause abholt, das sonst gar nicht in die Schule gehen würde aus Angst.
Wahnsinn. Ja. Und das dann ja noch bevor der ganz andere, also die ganzen anderen Sachen noch dazukommen, ne, ja, die dann in der Schule warten.
Bevor der eigentliche Arbeitstag losgeht.
Ja, ja, genau,
sozusagen.
Stichwort mehrere Sachen gleichzeitig machen. Ja. Ja. Das ist ja auch wahnsinnig unbefriedigend. Also mir geht das so, wenn ich irgendwie 5, 6 Bälle in der Luft habe, am Ende weiß ich, irgendwo fällt einer runter. Mhm. Und im Fall der Schulsozialarbeit heißt es ja irgendwie, einem, der Hilfe braucht, kann man nicht gerecht werden, ne?
Genau. Und da sagt René Heinzelmann, das kommt schon oft vor. Und manchmal funktioniert es dann auch, wie bei dem Beispiel, was er eben genannt hat. Aber oft hat er das Gefühl, sich eigentlich sozusagen zerteilen zu müssen, wenn wirklich viele Kinder gerade Probleme haben, viele Themen gleichzeitig seine Aufmerksamkeit erfordern.
Ich glaube, dass wir uns grundsätzlich davon verabschieden müssen, dass wir Grundschule immer als kleinen Ponyhof sehen und dass da alle ganz toll in der Klasse sitzen und nur ja, und Raum sagen und ja, Frau Lehrerin, das machen wir so, Frau Lehrerin. Und also die Zeiten sind definitiv vorbei, weil das einfach heute nicht mehr geht. Sei es mit den verschiedenen Diagnosen, die sie ja mittlerweile auch schon alle mitbringen. Und das muss nicht unbedingt eine Allergie sein, sondern Autismus-Spektrum-Störung, auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung. Also das ist schon heftig, was erstmal so die Grundsituation ist. Und dann nehme ich definitiv wahr, dass Gewalt zunimmt, körperliche Gewalt vor allen Dingen, dass die Verrohung der Kommunikation da ist.
Also ich muss jetzt mal kurz die journalistische Objektivität verlassen. Ich bin ja auch Mutter und da kommt die Glucke in mir raus. Ich finde das immer ganz schlimm. Also dieser Safe Space, ne, Schule, wo die Kinder lernen sollen, sich entfalten sollen, irgendwie neugierig werden sollen auf das Leben. Wenn da von Gewalt die Rede ist, ne, und was da alles für Probleme hat, da möchte ich sie am liebsten rausnehmen aus der Schule, soll ich wirklich sagen.
Kann ich nachvollziehen.
Ja, aber ist so, ne? Damit müssen wir irgendwie klarkommen.
Ja, darüber habe ich auch mit einem Sozialpädagogikforscher gesprochen, über diese ganzen Themen und diese Entwicklung. Da komme ich später auch nochmal drauf zurück. Mhm. Und nochmal zu René Heinzelmann. Also er liebt wirklich seinen Job, das habe ich rausgehört. Und er arbeitet gerne mit seinen Schülerinnen und Schülern zusammen, auch mit den Eltern und auch mit den Lehrkräften. Die sind manchmal auch bei ihm für sich selbst sozusagen in der Beratung, yeah, weil sie zum Beispiel mit einzelnen Kindern überfordert sind, sagt er, und bei ihm Rat suchen. Also die Leute vertrauen ihm ihre Sorgen an. Und es scheint René Heinzelmann wirklich auch zu erfüllen, dieser Job, wenn er da was erreichen kann. Er arbeitet seit 9 Jahren an der Schule in Neubrandenburg. Aber Sorgen macht ihm vor allem, ob er diese Arbeit in Zukunft noch so weitermachen kann. Sein Arbeitgeber muss nämlich jedes Jahr wieder Fördergeld für seine Stelle beantragen. Und diese Unsicherheit, sagt René Heinzelmann, versucht er zwar so gut es geht auszublenden, aber die macht schon was mit ihm.
Mhm. Ja klar, ausblenden, ne? Muss er wahrscheinlich, sonst könnte er gar nicht weiterarbeiten. Also so wird es mir wahrscheinlich gehen. Gibt es denn etwas, was er tun kann, oder sind ihm da die Hände gebunden? Das wird wahrscheinlich an anderen Stellen entschieden, ne?
Genau, also er soll zwar bestimmte Berichte schreiben, die dann genutzt werden für die Fördermittelanträge, aber im Grunde ist nicht er selbst dafür zuständig, sondern sein Arbeitgeber. In dem Fall ist es die AWO, die Arbeiterwohlfahrt. Und die Schulsozialarbeitenden sind in der Regel nicht an der Schule nämlich angestellt, sondern bei einem Träger, und der kooperiert dann mit einer Schule. In MV sind diese Träger zum Beispiel eben die großen Wohlfahrtsverbände, also die AWO, die Caritas oder die Diakonie, aber auch regionale Träger. Und die müssen dann für jedes Schuljahr neu mit aufwendigen Verfahren dieses Geld immer wieder neu beantragen für jede Stelle. Aber die Personalkosten, um diese Anträge zu schreiben, die werden nicht von den Fördermitteln gedeckt. Das hat mir Martin Jennerjan von der AWO Neubrandenburg erzählt. Diese Arbeit bekommt er also nicht bezahlt. Und ob das dann geklappt hat, also ob die Gelder wirklich bewilligt sind, das erfährt man manchmal dann auch noch recht spät. Manchmal erst dann, wenn das Schuljahr auch schon losgegangen ist. Das heißt, der Träger muss dann in Vorleistung gehen. Und für die Mitarbeitenden ist es ja auch recht schwierig zu wissen, darf ich jetzt überhaupt wirklich an meiner Schule weiterarbeiten? Ja. Das ja, ist also kompliziert.
Also das ist was mir immer wieder unterkommt hier, wenn wir den Podcast machen, dass die Bürokratie wirklich so oft ein Problem ist bei Menschen, die eigentlich was bewegen wollen. Mhm. Ne? Wichtige Frage, wer zahlt das Ganze denn? Wer zahlt die Schulsozialarbeit in MV?
Ja, das ist eine Mischung. Also grundsätzlich ist die Schulsozialarbeit eine Leistung der Jugendhilfe und die liegt deshalb bei den Kommunen, also den Städten und Landkreisen. Die zahlen also einen Eigenanteil an den Schulsozialarbeitsstellen in ihrer Kommune und abhängig von den Haushalten wird es immer wieder neu entschieden, wie viel Geld jetzt in diesem Jahr dafür ausgegeben wird. Und das Land zahlt aber in der Regel auch mit, und zwar aktuell aus Projektmitteln vom ESF, das ist der Europäische Sozialfonds. Und dann sind da eben noch die genannten Träger als Arbeitgeber der Schulsozialarbeitenden, und auch die zahlen teilweise mit. Und diese ESF-Gelder, die das Land stellt, die sind befristet bis 2029. Und wie es danach weitergeht, ist aktuell offen. Und das wurde mir von mehreren Stellen berichtet, dass die Mittel wohl eigentlich auch schon 2027 aufgebraucht sein sollen. Das sei wohl bekannt. Und da in dieser finanziellen Unsicherheit, da sehen eben viele, mit denen ich gesprochen habe, die größte Herausforderung für die Schulsozialarbeit in MV. Da fordern viele, dass Schulsozialarbeit eben eine feste, verstetigte Finanzierung bekommt, die nicht von diesen Fördermitteln und von den kommunalen Haushalten abhängig ist.
Mhm. Und da muss ich nochmal nachhaken, ja, also nur damit wir das nochmal uns ins Hirn zurückholen, oder ich zumindest. Mhm. Also die Städte zahlen, die Kommunen, die beziehungsweise Landkreise, das Land, es sind Gelder aus Europa dabei, und die Träger schießen auch noch was dazu, richtig?
Genau, also alle drei, und wer wie viel, das wird sozusagen jedes Jahr neu wieder verhandelt.
Okay, gut.
Und Schulsozialarbeit, das sagen eigentlich auch viele, das ist eigentlich nicht nur für Kinder gedacht, die große Probleme haben, und auch nicht nur um Schulen, die in strukturschwachen Gegenden sind, sondern Schulsozialarbeit, das haben mir viele gesagt, finden sie eigentlich wichtig für alle Kinder und Jugendlichen. Das sagt zum Beispiel Franziska Kandula. Die ist seit 10 Jahren Schulsozialarbeiterin am Gymnasium in Reutershagen in Rostock. Und sie teilt sich ihr Büro mit der Sonderpädagogin der Schule. Und die Kollegin kümmert sich dann vor allem um Kinder mit ADHS oder mit anderen emotionalen oder sozialen Verhaltensauffälligkeiten. Und ihren Raum, den haben sie sich richtig gemütlich eingerichtet, erzählt Franziska Kandula.
Das ist so ein bisschen wie ein kleiner Jugendclub, würde ich fast sagen. Also da sind 2 große Schreibtische, eine Couch, Sitzsäcke, in der Mitte steht ein großer Tisch, wo sie arbeiten können, wo sie aber auch Mittag essen, wo sie einfach nur sein können. Es gibt so einen kleinen Tisch, wo sie dann lesen.
Genau, also die Kinder und Jugendlichen können das richtig nutzen als Aufenthaltsraum für sich. Und das sind aktuell rund 600 Schülerinnen und Schüler, für die Franziska Kandula zuständig ist. Und sie meint, es wäre schon sinnvoll, wenn sie noch Unterstützung hätte. Gerade wenn sie jetzt zum Beispiel mehrere Tage mal am Stück weg ist, wenn sie Projekte und Ausflüge macht mit Schulklassen, dann ist halt niemand da in der Schule für einzelne Kinder.
600 Kinder! Das ist viel, ne? Oder lass sie mal krank sein eine Woche, ne? Dann ist ja keiner.
Genau.
Alina, bevor wir jetzt gleich die Perspektive mal wechseln und die Kinder und Jugendlichen auch zu Wort kommen lassen, habe ich noch einen passenden Podcast-Tipp für euch, die gerade zuhören. Die Schule brennt, der Bildungspodcast mit Bob Blume. Der Mann hat nicht nur einen wohlklingenden Namen, sondern er ist auch noch Lehrer und Bildungsinfluencer, weiß also, wovon er spricht. Und in dem Podcast, da geht es um alles Mögliche rund um die Schule, zum Beispiel den Einfluss von KI auch. Super spannendes Thema. Also die Schule brennt, der Bildungspodcast, den findet ihr bei ARD Sounds und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und den Link, den stelle ich euch auch nochmal in die Shownotes. Ja, Alina, wir haben jetzt viel über die Arbeit der Schulsozialarbeitenden gehört, die Finanzierung auch gerade. Was sagen denn diejenigen, die davon profitieren? Also in erster Linie die Kinder und Jugendlichen.
Ja, also auch die haben mir bestätigt, Schulsozialarbeit ist auch für sie ein wichtiger Teil der Schule. Das haben mir Max Eberlin und Elisabeth Lange zum Beispiel gesagt vom Vorstand des Stadtschülerrates Schwerin.
Bei uns ist es zum Beispiel auch so, wir dürfen die Schulsozialarbeiter duzen und mit Vornamen ansprechen. Das hat dann nochmal ein ganz anderes Verhältnis, als wenn man einen Lehrer hat, den man sieht. Es hat gleich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis und man ist dann eher bereit, der Person dann auch was zu erzählen.
Und es ist auch oft so, dass die auch sich nicht nur halt zeigen, wenn es halt Probleme gibt. Bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass die auch mit in den Hofpausen, in den Mittagspausen einfach irgendwie da sitzen, da sind und sich zeigen, dass die auch so mit Schülern ins Gespräch kommen, damit man die auch, sondern dass man denen auch einfach so als Person, der man auch schöne Dinge so erzählen kann, auch dann nicht nur, wenn es halt schlecht ist, sondern so halt, damit sich einfach auch Bindungen aufbauen können, wenn dann Probleme entstehen.
Ja, und die beiden haben mir auch erzählt, dass das Thema Gewalt auch an Schulen in Schwerin präsent ist, auch das Thema Rechtsextremismus. Und an einer Schule wurden zum Beispiel vor kurzem Hakenkreuze gemalt, hat mir Max Eberlin erzählt. Und um sowas aufzuarbeiten oder auch zu verhindern, ist Schulsozialarbeit wichtig, sagen die beiden. Weil gäbe es die nicht, würden viele mit ihren Problemen vielleicht ganz allein sein.
Dass viele Einzelfälle halt einfach dann nicht mehr gesehen werden können. Also es ist natürlich auch, gerade was so Gewalt im häuslichen Bereich angeht, ist es natürlich auch wichtig. Und wenn die Personen dann einfach wegfallen, sind die Schüler einfach alleine in einem riesigen Raum voll mit Menschen, aber niemand ist so für sie da.
Beide haben ja auch nochmal bestätigt, dass wirklich viele junge Menschen an den Schulen mit psychischen Problemen belastet sind. Und das belegen auch Studien. Laut Deutschem Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung zeigt jedes 4. Kind in Deutschland psychische Auffälligkeiten. Dieser Wert war während der Covid-19-Pandemie schon sehr erhöht, ist dann tendenziell wieder zurückgegangen und nun aber erstmals seit der Pandemie wieder angestiegen.
Ja, das liest man ja auch immer wieder, ne? Dass da auch ganz viele Sachen reinspielen, wie, weiß ich nicht, politische oder weltpolitische Ereignisse, Kriege und so weiter. Ne? Da spielt ja viel rein dann.
Genau. Und diese Erkenntnisse, die hat mir auch nochmal Ellen Fübecker bestätigt. Die forscht an der Uni Rostock, unter anderem zu Kinder- und Jugendhilfe. Und sie sagt, auf Schülerinnen und Schüler kommen aktuell einfach viele Belastungen zu.
Gesellschaftliche Krisenereignisse, wie der aktuelle Krieg in den unterschiedlichen Regionen dieser Welt. Wir haben ja auch viele Kinder und Jugendliche, die eben auch Fluchtgeschichte haben beispielsweise. Und dass Kinder und Jugendliche natürlich wahrnehmen, was in der Welt passiert. Dass, wenn sie jetzt vielleicht besonders auffällig sind oder wenn sie irgendwie besonders traurig sind, beispielsweise, ne, also Stichwort so mentale Gesundheit oder auch Verhaltensauffälligkeiten, ja, am Ende eigentlich nur Symptomträger ihrer Umwelt sind und uns mit ihrem Verhalten und Zustand eigentlich widerspiegeln, was in der Welt passiert.
Ja, und sie sagt auch das, was René Heinzelmann geschildert hatte, dieses Gefühl, wie bei der Feuerwehr entscheiden zu müssen, wem helfe ich jetzt? Das nennt man ja Triage.
In der Medizin, ne?
Genau, also diese Einteilung in, das ist sehr schlimm, das kann warten und das kann gar nicht beachtet werden. Das bestätigt Ellen Fübecker auch, so geht es wohl vielen. Und sie sagt, also im Bestfall wäre es wirklich so, dass Schulsozialarbeitende Zeit hätten für einerseits alle Einzelfälle und dann auch noch für Präventionsprojekte, damit manche Probleme eben gar nicht erst entstehen.
Wie sehen denn die Eltern die Arbeit von Schulsozialarbeitern?
Ja, die haben sich mir gegenüber auch ganz klar dafür ausgesprochen, gerade weil das eben eine Chance ist, Probleme bei Kindern frühzeitig zu erkennen, dass sie eben nicht größer werden und dann so die ganze restliche Schullaufbahn mitgezogen werden. Und deshalb finden sie, dass gerade an Grundschulen eben überall Fachkräfte gebraucht werden. Das hat mir Diana Zander gesagt, die ist Vorsitzende vom Landeselternrat.
Unsere klare Erwartung ist als Landeselternrat, dass jedes Kind in Mecklenburg-Vorpommern den Zugang zur Schulsozialarbeit haben muss, und zwar unabhängig von der Schulform oder der Region. Wir brauchen verlässliche, dauerhafte Strukturen. Schulsozialarbeit darf nicht länger von befristeten ESF-Plus-Förderungen abhängen. Und eine Fachkraft für mehrere Schulen wird den Bedarfen einfach nicht gerecht. Schulsozialarbeit lebt von Beziehungen und die braucht nun mal Zeit und Präsenz. Und wir erwarten ganz klar hier von der Landespolitik, dass Schulsozialarbeit als fester Bestandteil von Schule anerkannt und entsprechend ausgestattet wird.
Für ideal hält der Landeselternrat übrigens einen Betreuungsschlüssel von 250 Kindern pro Schulsozialarbeiterin oder Schulsozialarbeiter.
Also es ist natürlich besser als 600, ne, was wir vorhin auch hatten, aber ich finde, das hört sich schon trotzdem wahnsinnig viel an, ne? 250 Kinder für eine Person. Alina, wir hatten es ja anfangs auch schon Thema Gewalt, das ist ja immer wieder schon vorgekommen jetzt in unserem Gespräch und wir hören das ja auch immer wieder in unseren Nachrichten im Nordmagazin oder auf NDR1 Radio MV, dass es da zu Vorfällen kommt. Ist das jetzt etwas, was nur gefühlt oder tatsächlich mehr wird? Was hast denn du daraus gefunden?
Also es ist auf jeden Fall ein Thema an vielen Schulen. Das Thema körperliche Gewalt, aber auch Mobbing, Mobbing im Netz auch. Mhm. Das belegt zum Beispiel auch das Deutsche Schulbarometer. Laut der Befragung erlebt ein Drittel der 11- bis 17-Jährigen mindestens einmal pro Monat Schikane durch Mitschülerinnen und Mitschüler und jeder Zehnte sogar täglich oder wöchentlich. Und das deckt sich auch mit den Erkenntnissen von Dr. Andreas Langfeld, der forscht im Bereich Sozialpädagogik und Kinderschutz an der Uni Rostock.
Es werden jetzt immer mehr Formen auch psychischer Gewalt sichtbar. Also alles, was so mit Beleidigung, Ausgrenzung, mit Mobbing zu tun hat, das hat eher zugenommen. Und hier gibt es jetzt zwischen den Täter- und Opfererfahrung auch gar nicht mehr so diese Geschlechterunterschiede, wie es vielleicht früher der Fall war. Und was auch hervorgeht, ist, dass wir auch neue Formen von Gewalt haben, jetzt im Zusammenhang auch mit neuen Medien. Stichwort Cybermobbing und Sexting, das hat in den letzten 5 Jahren durchaus zugenommen.
Und Täter werden immer jünger, das sagt er auch und das spiegelt sich auch in der Landeskriminalstatistik tatsächlich wieder. Im Landkreis Rostock zum Beispiel, da gab es einen Anstieg um fast 40% bei den Sexualstraftaten. Ein großer Anteil davon sind Delikte, die mit der Verbreitung pornografischer Inhalte zu tun haben. Und auch auffällig ist eben, die Täter und Tatverdächtigen werden immer jünger. Fast die Hälfte von ihnen ist unter 18 und jedes fünfte Kind sogar unter 14 Jahre alt.
Ich glaube, dass die Zahl so hoch ist, das ist im ganzen Land so, ne? Da gab es ja vor kurzem ist die Kriminalstatistik erschienen und da hieß es auch vom Innenminister, dass es daran liegt, dass viele in oder mehr in den sozialen Medien unterwegs sind und dass Kinder und Jugendliche oft auch gar nicht wissen, was die da eigentlich machen, ne? Also was die da verschicken an Bildern und so weiter. Es ist aber so oder so eine schockierende Zahl, finde ich.
Absolut. Ja, und da ist dann auch noch das Thema Rechtsextremismus. An einigen Schulen ist es ein großes Thema, an anderen etwas weniger und da wird dann zum Beispiel bestimmte Symbolik an Wände und an Tische gezeichnet, der Hitlergruß gezeigt oder Kleidung getragen, die dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet werden kann.
Und da kann Schulsozialarbeit wahrscheinlich dann auch gegenwirken, ne? Oder eingreifen.
Genau, also mir haben mehrere gesagt, natürlich kann und soll generell niemandem eine politische Einstellung aufgedrückt werden. Aber man kann mit den Leuten sprechen natürlich und sie auch darauf aufmerksam machen, welche Werte und Regeln es an der Schule gibt und auch in der Gesellschaft, die demokratische Ordnung.
Ja, genau. Jetzt haben wir viel über Grundschulen gesprochen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade das Thema Rechtsextremismus bei den älteren Kindern oder Jugendlichen dann in dem Fall auch ein Thema ist. Und du sagtest ja eingangs, dass die Schulsozialarbeit in Berufsschulen auch fehlen. Welche Themen sind denn da wichtig? Worüber sprechen denn da die jungen Erwachsenen mit den Schulsozialarbeitern?
Also ein Unterschied ist, da geht es natürlich auch viel rund um das Thema Beruf. Also die Menschen sind ja parallel bei ihren Arbeitgebern auch und da kann es zum Beispiel auch Konflikte geben. Aber es geht auch um Themen wie, habe ich genug Geld, um auszuziehen? Wie finde ich eine eigene Wohnung? Und es geht natürlich auch um die persönliche Entwicklung. Zum Beispiel darum, sich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen. Auch um sexuelle Orientierung zum Beispiel. Davon hat mir Dirk Künnemann erzählt von der Berufsschule Alexander Schmorell in Rostock-Lichtenhagen. Da werden junge Menschen in Gesundheitsberufen und in sozialen Berufen ausgebildet. Und der Künnemann ist über den Träger Lunte e.V. angestellt. Und da ist er Ansprechpartner für 1600 Auszubildende an seiner Schule.
Schon wieder so eine hohe Zahl. Ne?
Ja, eine sehr Wahnsinn. Hohe Zahl. Und pro Jahr sind das dann 120 Leute ungefähr, die sich von selbst bei ihm melden und die berät er dann. Und an der Wand neben seiner Bürotür, da steht ein Schild mit dem Hinweis, Hilfe bei der Suche nach Problemlösungen. Und er hat mir zum Beispiel von folgendem Fall erzählt.
Da war halt eine junge Dame bei mir, die klagte über Anfallsleiden, so dissoziative Anfallsleiden, die sich hier auch in der Schulzeit eben auch ausgeprägt haben, wo es dann eben auch so zu Anfällen kam. Und da mussten wir dann erstmal gucken, dass sie auch hier in der Schule bleiben kann. Auch in Abstimmung mit Schule, was können wir machen, damit die Ausbildung auch fortgeführt werden kann, damit auch die praktische Ausbildung fortgeführt werden kann. Da mussten wir halt relativ kleinschrittig auch und auch relativ entspannt vorgehen, weil jedes Mal dann auch so ein Stück weit die Gefahr bestand, dass es wieder zu einem Anfall kommt.
Da muss ich gerade noch mal einhaken, Alina, dissoziative Anfallsleiden hieß es gerade. Das sind dann so Krampfanfälle oder sowas.
Genau,
ne?
Also oder
sowas
Ohnmachtsanfälle.
Okay, genau. Gut, alles klar.
Genau, und er hat der Schülerin dann geholfen, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen und auch eine Eingliederungshilfe, also eine Schulbegleitung zum Beispiel ist das. Und ja, sie sind noch lange nicht fertig, damit sagt er. Also diese junge Frau wird er bis mindestens Ende des Schuljahres auch noch weiter begleiten.
Okay. Also die Arbeit von Schulsozialarbeitern an Berufsschulen, die hilft ja dann auch nicht nur den jungen Menschen, ne, wenn man das mal ein bisschen weiter fasst, sondern im Grunde auch der Wirtschaft, ne, und den Unternehmen, wenn die dann bei Schwierigkeiten doch weiterarbeiten können durch die Hilfe der Schulsozialarbeit.
Also das hat mir auch die Industrie- und Handelskammer Rostock zum Beispiel nochmal bestätigt. Die haben mir geschrieben, Zitat, Schulsozialarbeit wird ein immer wichtigerer Baustein für die Begleitung von Jugendlichen am Übergang Schule zum Beruf. Und sie sagen auch, viele brauchen die Unterstützung, wenn mal was nicht klappt und weil manche das zum Beispiel dann eben nicht in der eigenen Familie finden, diese Unterstützung. Und weitergedacht, könnte Schulsozialarbeit an Berufsschulen der Gesellschaft im Grunde auch Folgekosten ersparen, zum Beispiel dann beim Bürgergeld.
Das stimmt, ja, ja, klar, wenn man das weiterspinnt, absolut. Ja, wichtige Arbeit, definitiv. Du sagtest, das Land ist ja unter anderem für die Schulsozialarbeit zuständig. Was sagen die denn zu dem Thema?
Insgesamt, so schreibt es das Sozialministerium online, sollen im Zeitraum 2023 bis 2029 96 Millionen Euro ausgegeben werden für Jugend- und Schulsozialarbeit, hauptsächlich eben aus diesem ESF-Fonds. Und zusätzlich gab es 2023 und 2024 nochmal einen Aufschlag aus Landesmitteln von 500.000 Euro. Und an welcher Stelle daraus dann Geld geht, um Schulsozialarbeit zu finanzieren, das entscheiden Jugendämter. Da gibt es sozusagen ein Ranking, da wird zum Beispiel berücksichtigt, wie viele Menschen sind arbeitslos in dem Umkreis, in dieser Kommune oder haben wenig Einkommen. Und dann fließen da noch Daten zu Problemen, zu Gewaltvorfällen an den Schulen mit rein, wie viele Schulabbrüche gibt es und auch Schilderungen von Schulsozialarbeitenden. Und anhand dessen wird dann entschieden, wer braucht die Schulsozialarbeit nach Ansicht des Jugendamtes am ehesten. Und dann muss in der Regel aber trotzdem an diesen Schulen der Landkreis noch zuzahlen. Und würde jetzt entschieden werden, es muss an jeder Schule Schulsozialarbeit geben, dann wäre das einfach teuer, sagt das Sozialministerium. Konkret müsste das Land dann und die Kommunen jährlich 45 Millionen Euro zur Verfügung stellen, damit überhaupt erst jede Schule in MV Schulsozialarbeit hat. Und noch nicht mit einberechnet sind da Geld für Projektmaterial, Bastelsachen, Ausflüge und so weiter.
Und wenn wir gerade mal auf die Zahl schauen, die du vorhin genannt hast, ne, da war für 23 bis 29 96 Millionen. Mhm. Und du hast gerade gesagt, jährlich bräuchte man 45 Millionen. Da ist ein leichter Unterschied.
Genau. Mhm. Und dann gibt es ja noch diese Forderung, haben wir auch schon drüber gesprochen, vom Landeselternrat, aber auch vom Landesfachverband Schulsozialarbeit, die ja fordern, dass im Idealfall 250 Schülerinnen und Schüler, da soll es für diese Leute einen Schulsozialarbeiter geben. Und das würde dann natürlich nochmal deutlich teurer werden.
Also ich fasse nochmal zusammen, wie so oft auch, alle finden es großartig, aber keiner will dafür bezahlen.
Genau.
Oder?
Ja, genau, könnte man so sagen. Und genau das hat auch Thorsten Richter erlebt, der ist Schulleiter an der kooperativen Gesamtschule in Staffenhagen. Und an seiner Schule hieß es im vergangenen Jahr, die Schulsozialarbeit soll nicht weiter finanziert werden. Da gab es dieses Ranking, von dem ich eben erzählt habe, wo bewertet wird, wie bedürftig die Schulen sind, was Schulsozialarbeit angeht. Und da hatte sich für die KGS Staffenhagen was geändert, hat mir der Schulleiter erzählt. Das betraf auch noch andere Schulen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Und Thorsten Richter konnte das aber wirklich nicht nachvollziehen.
Wir sind weit weg von der Brennpunktschule. Trotzdem nehmen die Zahlen von Schülern, die psychische Probleme haben, es nimmt ja immer mehr zu. Dann gab es natürlich einen Riesenaufschrei bei uns an der Schule. Und wir haben das dann ja auch öffentlich gemacht, hier bei uns in der Stadt. Wir haben eine Riesenunterstützung gehabt von Eltern, von Schülerinnen und Schülern, vom Kollegium selbstverständlich und aber auch aus der Stadtpolitik.
Der Jugendhilfeausschuss des Kreistages hatte sich dann letztlich dafür ausgesprochen, dass die Schulsozialarbeit weiter vom Kreis finanziert wird. Das ist dann letztlich auch passiert, zur Erleichterung vom Schulleiter. Denn ohne die zwei Fachkräfte an seiner Schule würde es nicht funktionieren, sagt er.
Wir haben Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen können, die weit über das Maß hinausgehen, was Lehrerinnen und Lehrer leisten können. Und das noch in Zeiten des Lehrermangels.
Ja, und Fälle wie diese aus Staffenhagen zeigen auch ein ganz klares Problem. Kinder und Jugendliche haben eben keine starke Lobby.
Also ich habe mir gemerkt, theoretisch gibt es Geld bis 29, praktisch aber nur bis 27. Bis dahin ist die Finanzierung erstmal geklärt. Wie soll es denn danach weitergehen?
Also das Sozialministerium sagt, Schulsozialarbeit hat sich in den vergangenen Jahren zu einem unverzichtbaren Angebot etabliert und das Ministerium setzt sich mit hoher Priorität dafür ein, dass Schulsozialarbeit auch nach der aktuellen Förderperiode von diesem ESF-Fonds weiter ausgebaut werden kann. Wie, das wurde aber noch nicht weiter konkretisiert.
Also Zuversicht oder Hoffnung, aber keine Garantie. Ne?
Genau. Ja, und viele schauen da jetzt auch explizit auf die Landtagswahl im September. Zum Beispiel Antje Schulz vom Landesfachverband Schulsozialarbeit. Die ist selbst Schulsozialarbeiterin an der Europaschule in Pasewalk. Und sie hat schon im vergangenen Jahr eine Erfahrung gemacht, die ihr zu denken gegeben hat.
Dass die AfD einen Antrag im Landtag hatte zum Thema Schulsozialarbeit und die Schwerpunkte Gewalt- und Drogenproblematik vorgeschoben hat. Im Nachgang wurde deutlich, dass zum Beispiel halt oder vornehmlich die AfD mit uns gar nicht zusammenarbeiten will, mit uns gar nicht sprechen will und auch Schulsozialarbeit gar nicht in ihrem parteipolitischen Programm sieht.
Sie macht sich deshalb Sorgen um die Finanzierung der Schulsozialarbeit, wie es dann weitergeht nach den Landtagswahlen, auch je nach Ausgang. Und auch darüber, ob sie ihre Arbeit dann auch weiterhin so gestalten darf wie bisher. Und das sagt auch Franziska Kandula, die begleitet an ihrer Schule in Rostock zum Beispiel eine Queer-AG. Und sie weiß nicht, ob sie die auch in Zukunft weiter begleiten kann und auch nach dem Motto arbeiten darf, wir sind tolerant und vielfältig.
Dürfen die Menschen, die so individuell sind, wir sind eine vielseitige Schule, wir haben an die 13 verschiedenen Nationen bei uns an der Schule und dürfen die noch so sein, wie sie sind? Darf ich Schulsozialarbeit noch so machen mit meinem Fokus, transparent zu sein, tolerant zu sein, alle Menschen zu akzeptieren, eine Vielfaltkultur zu leben? Darf ich das noch? Wenn ich das nicht darf, dann dürfen das die jungen Menschen also auch nicht. Also wie ist so? Und das ist so eine Unsicherheit und das finde ich ist schwierig, weil ich auch darauf keine richtigen Antworten habe. Zumindest derzeit nicht. Und mein Ziel ist dann einfach, den jungen Menschen den Raum Schule so sicher wie möglich zu machen. Also dass sie dort zumindest sein dürfen, so wie sie sind. Und weil ich nicht weiß, was draußen passiert, wenn sie die Tür verlassen.
Ja. Ganz emotionaler Appell auch von der Frau Kandulada. Bei uns im Land ist Schulsozialarbeit seit einigen Jahren auch wirklich etabliert, muss man sagen. Aber einige Schulen, wir haben die Zahlen gehört, haben gar keine Schulsozialarbeit, die auch dringend benötigt würde. So, das ist auch klar, wenn ich gerade mal so ein bisschen rekapitulieren kann. Schulsozialarbeit ist gut für alle, nicht nur gut für Kinder und Jugendliche, die gerade akute Probleme haben, sondern auch, damit diese Probleme gar nicht erst entstehen, ne? Und noch ein Punkt, Sorgen um die Zukunft der Schulsozialarbeit, um die Finanzierung vor allem, haben wir gerade gehört, und auch um die inhaltliche Freiheit der Schulsozialarbeit. Ja, also ich dachte am Anfang gar nicht, dass dieses Thema so wahnsinnig vielfältig ist, muss ich ehrlich gestehen. Ich danke dir sehr, Alina Boje aus dem Ostseestudio Rostock.
Sehr gerne.
Die Redaktion hatte Melanie Jaster. Ja, zum Schluss möchte ich euch noch eine E-Mail-Adresse mit auf den Weg geben, mvimfokus@ndr.de. Da könnt ihr uns schreiben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Das nehmen wir alles gerne. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, was ihr hier gerne mal hören würdet, dann freuen wir uns auch darüber. Und wenn ihr gerade schon mal am Tippen seid, dann könnt ihr uns auch gerne abonnieren oder uns eine Bewertung dalassen. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Even.
ARD Sounds.